powered by Ernie Ball, the colors of rock and roll.
Hallo Herr Langhans, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gitarre-Interview zu Peter Green. Schön, Sie kennenzulernen.
Hallo.
Ja, genau. Herr Langhans, Sie waren ja, wir schreiben das Jahr 1970. Peter Green hat mit Fleetwood Mac Ende der 60er ja das Album Zen Play On veröffentlicht. Das dritte Album von Fleetwood Mac und ist mit Fleetwood Mac im März 1970 zu einer Europatour aufgebrochen, die ihn auch nach München gebracht hat. Wenn man sich jetzt mit Peter Green und seiner Geschichte auseinandersetzt, spielt ja München auch eine zentrale Rolle. Also ich zitiere auch größtenteils, also meine Quellen beziehen sich auf die Dokumentation Man of the World, wo auch Bandchef Mick Fleetwood zur Rede kommt, Peter Green auch, seine Kollegen John McVie und Jeremy Spencer. Und auch in der Biografie, in der offiziellen Biografie von 2003 heißt es, dass als Fleetwood Mac in München am Flughafen gelandet ist, seien sie von zwei Personen eingeladen worden. Zu einer Feier. Wie sich herausstellt, angeblich ist es die Haifischkommune, die Sie zusammen mit Uschi Obermeier gegründet hatten. Stimmt das soweit?
Mit anderen auch, ja.
Okay, gut. Sie haben dann Fleetwood Mac am Flughafen getroffen. Mit welcher Intention haben Sie sich damals zum Flughafen begeben?
Wir haben das öfter gemacht. Wir haben Bands eingeladen, mit uns zu jammen, zu feiern, während die ihre Gigs da hatten, in der Zeit, wo sie nicht gespielt haben. Und insofern war das für uns eine normale Geschichte, dass wir das immer mal wieder probiert haben, nicht?
Okay.
Das steht auch mit was weiß ich, Grateful Dead gemacht und so weiter.
Woher hatten Sie die Informationen, dass Fleetwood Mac da landen an dem Tag?
Keine Ahnung.
Okay.
Es ist wirklich sehr lang her und in dieser Zeit, ich bin ein Anhänger dieser Art von Gefühl, das wir damals hatten. Wer sich daran erinnert, der war nicht dabei.
Okay.
Also gut. Das ist alles sehr schwierig, wirklich jetzt nochmal darzustellen. Und deswegen wird es auch schwierig sein, jetzt diese Nacht, die nun eben sehr extrem außerhalb der normalen Erinnerungen stattgefunden hat, dann zu rekonstruieren.
Selbstverständlich. Das ist ja jetzt aber auch nicht, wie gesagt, es muss ja auch nicht 1:1, aber wie gesagt, Sie sind ja Zeitzeuge, deswegen ist es auch wichtig, dass Sie zu Wort kommen und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen, also ergebnisoffen. Aber gut, das bedeutet, Sie haben das öfters gemacht und haben dann eben auch andere größere Bands dann zu sich eingeladen und haben mit ihnen dann gefeiert.
Ja.
Okay, und dann Fleetwood Mac haben ja dann zwei Konzerte gespielt im März in München. Das eine war im Zirkus Krone und dann am Deutschen Museum. Und dann haben sie dann Peter Green eingeladen, nach dem Konzert dann zu ihnen in die Haifischkommune zu kommen, die sie ja auch als Künstler- und Medienkommune bezeichnet wird, wo sie auch einmal gesagt haben in ihrer Biografie Ich bin's, dass sie mit der Haifischkommune auch die Idee eines Popkonzerns umsetzen wollten.
Ja.
Okay, jetzt ist ja die Haifischkommune, wenn man sich damit auseinandersetzt, wird in München verortet. Jetzt heißt es aber auch, dass diese Feier in jener Nacht in einem Schloss in Landshut war. Ja. Können Sie mir dazu bitte etwas mehr erzählen?
Ja, gern. Wir hatten eine große Wohnung in der Gieslerstraße. Das war die eigentliche Haifischkommune dort, und dort lebten eben in zwei Stockwerken eine ganze Reihe von Leuten zusammen. Und das war für uns, nachdem wir in Berlin unsere Kommune, die ursprüngliche Kommune 1, nicht weiterführen konnten, die nächste Kommune-Gründung in München damals, weil die führten nicht so viel Krieg wie in München, und da ich diesen Krieg in Berlin nicht mitmachen wollte, bin ich dann nach München gezogen, weil dort Uschi herkam, Uschi Obermeier, und die Frauenkommune, mit denen wir sehr eng befreundet waren. Und wir hatten in dieser Haifischkommune eben auch diese Idee dann entwickelt, eine Art Popkonzern zu machen, statt Krieg zu führen mit den Eltern, lieber ihnen das zu verkaufen. Das war diese Idee, nicht so nach Brecht, nicht eine Bank berauben, sondern lieber selber eine gründen. Mhm. Und dieser Punkt, der führte dazu, dass wir uns in der Stadt natürlich, weil wir gebrauchten sehr viel Drogen natürlich und vor allem LSD, uns nicht unbedingt wohlfühlten damit, weil die Stadt hat eine sehr merkwürdige Ausstrahlung für Leute, die nicht ganz dort sind, wo die anderen Leute sind. Und deswegen haben wir in der Nähe von Landshut in Kronwinkel ein winziges Örtchen, eine Art Landschloss, ja, so ein größeres Gebäude mit, glaube ich, 26 Zimmern und ein paar Küchen und so weiter, gemietet, das ziemlich abgewohnt war. Vorher war, glaube ich, ein Altersheim drin. Und das war umgeben von einem größeren Park, hatte eine kleine Kapelle in diesem Park und war eigentlich etwas abgewohnt, abgerissen und so weiter. Und wir haben das halt uns ein bisschen hergerichtet, so mit, wie damals üblich, mit Tüchern, mit Teppichen, mit Matratzen und so weiter. Und sind dann immer, wenn wir feiern wollten, wenn wir Trips genommen haben, sind wir mal rausgefahren, weil das dort draußen sehr viel angenehmer ist, nicht in der Natur dann eben und entfernt von den anderen Menschen, auch von Dorfleuten eben dann zusammen da einfach was zu erleben. Und da haben wir dann damals auch den Peter Green gar nicht jetzt in die Stadtwohnung eingeladen, sondern eben gleich nach Kronwinkel, weil wir annahmen, dass das für ihn und für uns eben natürlich angenehmer ist, vor allem wenn wir Musik machen würden, das dann da draußen zu tun. Und haben ihn dann eben vom Flughafen aus eben gefragt, hat jemand von euch Lust, da mitzufahren? Und Peter war eben mit dem Jeremy war der Einzige, der das wollte, die anderen wollten nicht. Mhm. Und die sind dann mitgefahren in unseren Autos. Ich hatte so einen alten BMW V8, so einen richtigen schönen, wie soll man sagen, ja, so ein Oldie, wie nennt man sowas. Und die anderen hatten so Volvos und irgendwas. Und wir sind dann zu mehreren Autos eben rausgefahren und haben uns dann da zusammengesetzt in diesen größeren Räumen und so weiter, sind dann durch die ganzen Räume da gefloatet, durch die verschiedenen, nicht, zu mehreren Leuten und so weiter. Und hier setzt natürlich die Erinnerung etwas aus, weil das halt außerhalb, nicht, war das Einzige, was ich eigentlich noch erinnere, war, dass eben auch ein, zwei Leute von Amondyl dabei waren. Mhm. Amondyl 2 war das damals schon, die Amondyl 1 gab es schon nicht mehr. Und die waren öfter mal mit uns auch draußen, haben dort geübt, hatten auch deswegen Instrumente dort. Wir hatten allerdings auch welche, auch in welchen der Stadtwohnungen, machten auch selber Musik. Und da haben wir dann eben auch zusammen gejammt, nicht? Und da war eben Peter dabei und so weiter. Wie das im Einzelnen war, keine Erinnerung mehr, nur noch sehr ekstatisch, sehr schön war. Und dass die Leute alle so umeinander rumflogen und tanzen und so weiter. Und man wusste überhaupt nicht, was da alles geschah. Aber man wusste nur, es war schön. Ich habe dann hinterher natürlich, wir hatten auch unten Revox-Maschinen in dem Übungsraum, wo die meisten Instrumente waren. Und wir haben dann auch Band mitlaufen lassen und haben hinterher dann auch von Peter gehört, wir haben ihn ja 3 Wochen später dann in London besucht, eben, dass das die schönste Musik war, die er je in seinem Leben gemacht hat.
Genau.
Und, dieses Band gab es, aber natürlich weiß niemand, wo es abgeblieben ist. Großes Geheimnis, wie immer bei solchen Sachen. Und irgendwo, weiß ich nicht, gibt es das noch? Ich weiß, ich habe es nie angehört. Wir wussten, wir haben nur mitlaufen lassen und haben dann gesagt, okay, das ist es. Und dann sind wir dann am nächsten Morgen, haben wir sich dann zurückgefahren und alles war gut.
Okay. Das wär natürlich selbstverständlich auch noch meine Frage gewesen, ob Sie eine Ahnung haben, wo die Bänder sind. Vermutlich auf irgendeinem Dachboden oder irgendjemand weiß es nicht. Oder vielleicht weiß es auch jemand und möchte die Bänder für sich behalten. Alles ist möglich.
Alles ist möglich.
Okay.
Alles war ja damals möglich, nicht?
Ja.
Das ist ja das, was man immer über diese Zeit sagt. Alles schien möglich. Das ist alles, nicht? Ich würde sagen, jedenfalls fantastische Musik zum Beispiel in einer Kommune.
Ja. Also auch letzten Endes halt ein rauschendes Fest, wo man halt einfach wahrscheinlich auch man selber sein konnte, ohne sich zu verstellen und da halt einfach die Drogen entsprechend auch als Katalysator gewirkt haben.
Es ist ja sowieso so eine Sache, nicht? Rauschendes Fest, was ist das, nicht? Mhm. Die Leute stellen sich dann irgendwas vor, wie die Leute da umeinander purzeln, sich umarmen oder tanzen oder sonst was. Ist natürlich gar nicht, denn wenn du LSD nimmst, bist du eigentlich mehr innen und draußen überhaupt nicht, denn das ist viel zu grob. Nicht? Auch Sexualität und so weiter ist viel zu grob, zu downig, als dass du das dann machen würdest. Das heißt, solche sogenannten Feste oder Orgien nannten die Leute das ja.
Bisschen geißerisch.
Ja, die sind eigentlich davon gezeichnet, dass die Leute eigentlich rumsitzen, sich wenig und wenn dann ganz langsam und vorsichtig bewegen von einem Ort zum nächsten und schon Musik machen, ist nicht ganz einfach, weil man eigentlich mit diesen inneren Bildern so sehr beschäftigt ist. Alle gucken eigentlich nach innen.
Ja.
Und deswegen ist außen scheinbar ganz wenig los. Wenn du von außen drauf guckst, dann siehst du nur Leute, die irgendwo blicklos in die Gegend starren oder sogar die Augen geschlossen haben und nach innen hören und so weiter und dann eben meistens Musik hören oder einander ein bisschen zuhören, aber nicht, weil jemand redet, sondern weil jemand vielleicht Bewegungen macht und irgendwie eine gewisse Ausstrahlung sich ändert und man nimmt das alles eben unglaublich sensitiv halt wahr, nicht?
Ja.
Insofern ist das so etwas gewesen und diese ganzen Vorstellungen, die Leute immer haben von Orgien und Festen und so weiter und Partys, das stimmt alles für die damalige Zeit, für diese Anfangszeit, wo wir diese starken Drogen eben genommen haben, überhaupt nicht.
Also mehr auch letzten Endes eine spirituelle Reise in sich selber, in das eigene Ich dann.
Richtig.
Ja. Okay, ich würde noch mal kurz ein bisschen zurückgreifen zu dem Anfang, wo Sie gesagt haben, wie hat Peter Green eigentlich dann auf Ihre Einladung reagiert? Wissen Sie das noch?
Ja, er hat einfach nur gesagt, klar, mache ich.
Okay.
Und jetzt gar nicht, das war keine große Sache, weil es ist so unendlich selbstverständlich von Leuten, die experienced waren, einfach einander unmittelbar, ohne Vorbehalte, ohne großes Gerede eben zu begegnen und dann auch ihnen ein Stück weit zu folgen, mit ihnen eine Weile gemeinsam zu schwingen, nicht?
Mhm.
Und das war damals ebenso unkompliziert und ganz simpel. Und da gab es keine Absprachen, keine Organisation, nichts, gar nichts, sondern nur, wir haben einen schönen Ort, habt ihr Lust mitzugehen? Ja, fertig.
Okay, wie war denn, wenn Sie sich noch daran erinnern, wie war denn damals Ihr Eindruck von Peter Green? Der hat ja auch, Fleetwood Mac waren ja erfolgreicher denn je. 1969, als sie Then Play On veröffentlicht haben, haben die auch mehr Platten verkauft als die Beatles und die Rolling Stones zusammen in diesem Jahr. Also er war ja larger than life, könnte man ja sagen, zu diesem Zeitpunkt. Aber halt auch eine Person, der auch an diesem Erfolg gezweifelt hat und auch damit zu kämpfen hatte. Wie war da von Peter Green Ihr Eindruck von ihm?
Eigentlich nur, dass er offen war für diese Dinge, die wir jetzt in diesem Fall verkörperten und sich da unmittelbar eben bei uns wohlzufühlen begann und dann hinterher eben auch mit dieser Musik dann wirklich eine, ich glaube, sehr intensive Erfahrung dessen, was er eigentlich wollte, statt dieser Kommerzialisierung, die er nun massiv bei Ihnen eingesetzt hatte,
genau.
Eben, dass er dort genau das erlebte, so möchte ich Musik machen, mit solchen Menschen möchte ich zusammen sein, ich möchte eigentlich in einer Kommune leben und Musik machen. Das ist das, was wir da eben mit ihm erlebten, ganz selbstverständlich, ganz easy, nicht ganz einfach so, are you experienced? Ja, wir sind eins, nicht?
Okay.
Dieses Gefühl, das man damals eben haben konnte oder viele von uns hatten, das stellte sich bei ihm unmittelbar her und deswegen ist er einfach mitgegangen und wir fanden das selbstverständlich und haben dann das gemacht, was wir da immer taten, nämlich uns miteinander irgendwo auf einer hohen Weise verbunden.
Wie so connecten, genau.
Eine Sprache,
ja.
Weil es gibt ja diese Erfahrung eigentlich nicht im Abendland und deswegen ist man da eigentlich sprachlos, unbeschreiblich, nicht? Und entsprechend stotter ich jetzt auch nur so ein bisschen darum, nicht?
Okay. Tourmanager Dennis Keen hat ja auch behauptet, sie hätten ungefragt ihnen LSD ins Trinken gegeben. Was halten Sie von solchen anschuldigen Rückblicken? John McVie nennt ja München auch später als Trauma City. Also es sind ja sehr viele Leute, Peter Green assoziiert es ja als positiv diesen Abend, so wie Sie das auch gesagt haben, Sie auch, aber andere Leute eher negativ.
Ja.
Wie stehen Sie dazu?
Das ist eigentlich sehr einfach. Ich meine, ich habe ja diese Sache überhaupt nicht mehr weiter bedacht. Ich habe später, haben wir, wie gesagt, Peter Green 3 Wochen später nochmal in London besucht. Da kam er noch ganz als Popstar mit einem E-Type Jaguar und so weiter vorgefahren, hat uns abgeholt da vom Flughafen und so weiter und hat uns dann mit den Stones bekannt gemacht, weil Uschi wollte unbedingt die Stones kennenlernen. Mhm. Und er war damals befreundet mit Mick Taylor, der ja damals eingesprungen war für Brian Jones. Und
das bei John Mayle, genau. Ja. Nicht bei Rolling Stones, da bin ich gerade falsch abgebogen.
Ja, ja. Ist ja egal. Jedenfalls haben wir die dann auch alle kennengelernt, waren da bei ihnen bei den Proben, also bei den Aufnahmen dann in dem Studio bei den Stones. Naja, und da war das alles ganz wunderbar und ganz easy. Nichts davon zu sehen, dass er verstört war, dass er jetzt auch irgendwie groß was verändern wollte. Das wussten wir eigentlich gar nicht. Und wir sind dann wieder zurückgeflogen, war alles okay. Und dann erfuhren wir sehr viel später erst, dass er da eben ausgestiegen war und haben auch gedacht, okay und so weiter. Und dann lasen wir eben, ich glaube Anfang, weiß nicht, 90 oder sonst was, ich weiß nicht mehr, wann der Rolling Stone rauskam, da lasen wir eben dann diese Horrorstory von den anderen Max. Und Jet-Set-Nazis haben sie da mit schlechtem LSD irgendwie gespiked und hätten ihn da rausgekickt aus der Band, nicht? Und er war ja die Seele von dieser Band eigentlich, er war ja der wichtigste von allen. Und da haben wir dann den Kopf geschüttelt und gesagt, die müssen uns meinen, die Jet-Set-Nazis.
Ja, und ist ja schmeichelhaft.
Da haben wir natürlich dann recherchiert, haben uns das alles angehört und geguckt. Und da sahen wir dann, das war eben diese typische englische Geschichte, die auf Deutsche ja immer so reagieren, alles Nazis und auch heute noch und so weiter. Und die haben da eine Horrorgeschichte daraus gemacht, weil es für sie scheinbar so unerklärlich war, dass dieser Peter Green aus dieser Band, die gerade solch einen gigantischen Erfolg da hatte, eben ausstieg. Das war unfasslich für diese Mittelschichts-Engländer, die da diese Band mit ihm gegründet hatten. Und das zeigte uns eigentlich, wie wenig sie von ihm wahrgenommen hatten. Denn wir haben dann natürlich auch erfahren, dass Peter Green schon vorher eben irgendwelches Unbehagen natürlich mit dieser ganzen Kommerzialisierung geäußert hatte, dass er schon überlegt hatte, ob er das nicht so weitermacht, dass ihm das Ganze unheimlich war und dass er da eigentlich irgendwie raus wollte. Und deswegen haben wir natürlich dann hinterher verstanden, was da passiert war. Nämlich, er hat dann dort gesehen, wie das aussieht, was er eigentlich machen will und wie weit entfernt das ist von dieser englisch kommerzialisierten Superstar-Geschichte, die er jetzt gerade noch da erlebte. Und deswegen waren wir eben der Auffassung, okay, er hat das dort gesehen, ist dann mit diesem Gefühl, ja, so geht es, natürlich nach England zurückgegangen und hat das dann dort versucht umzusetzen. Das war aber in England nicht möglich, weil in England gab es keine Kommunen. Es gab niemanden, der das offensichtlich mit ihm machen konnte und er ist dort sehr schnell sogenannt dann als Verrückter abgestempelt worden, weil er etwas wollte, was die Engländer nicht konnten. Nun muss man auch sagen, unsere Kommune war natürlich auch jetzt von der Kommune 1 herkommend etwas ganz Außergewöhnliches, was es in den angelsächsischen Ländern nicht gab. Die hatten zwar auch Kommunen, aber das waren alles Aussteigerkommunen. Wir waren aber eine Kommune, die deswegen, weil wir die Bösen waren, weil wir also die Supernazis waren, nicht? Unsere Eltern waren ja diese Massenmörder, die nun deswegen wirklich nach einem anderen Leben gesucht haben und suchen mussten, weil sie konnten ja nicht einfach da weitermachen, nicht? Weil das ging ja nicht. Nach diesen Nazis konnten wir ja nicht weitermachen, was die Eltern uns da vorgelegt hatten, nicht? Gleich wussten wir aber, dass wir das in uns hatten. Und diese Kommune hat nun als einzige auch in dieser damaligen 68er-Bewegung eben deswegen nach innen geschaut und versucht, diesen Nazi in uns, den Hitler in uns, wie das immer hieß, eben dann zu überwinden und darüber hinauszukommen und dahin zu kommen, wo dieses sogenannte 68er-Gefühl, dieses Rätselhafte, eben uns ein Stück weit bringen konnte, nämlich in die Liebe, in die Menschlichkeit, in dieses große Einssein, in diese wunderbare sogenannte 68er-Gefühl, wo alles möglich war, nichts aber mehr von dem Alten, nicht? Und das hat diese Kommune eben auch, diese Haifisch-Kommune in München dann noch ein Stück weit weitergeführt, an sich zu arbeiten, in sich reinzugucken, nicht bloß draußen hinzugucken und zu sagen, was macht ihr da, wie furchtbar Vietnamkrieg und so weiter, sondern nach innen zu gucken. Und davon hat Peter eben, wenn man so will, noch ein gewisses, eine gewisse Ausstrahlung damals mitbekommen. Und die erschien ihm als Juden noch dazu.
Ja.
Wohl besonders einleuchtend. Und er ist dann eben nach England zurück, noch voll als Superstar. Nicht? Wie gesagt, er hat
uns dann nochmal getroffen.
Ja. Angezogen und alles nicht. Und mit all diesen Leuten total befreundet und noch Musik machen. Auch, ja. Ist er dann zurückgegangen und hat dann eben offensichtlich dann doch gesagt, ich will das nicht mehr weitermachen. Ich möchte das andere machen. Und das ist ihm nicht gelungen.
Genau, okay, nämlich Mick Fleetwood hat es ja dann auch, sein Bandkollege hat es ja auch so als den letzten Sargnagel diesen Abend in dieser Entscheidung getroffen, der es ja in einem Entscheidungsprozess war letzten Endes. Jetzt ist es aber auch so, dass Peter Green ist ja auch, er hat ja dann diesen Wandel gemacht, aber bei ihm ist auch Schizophrenie diagnostiziert worden. Ja. Sein Kollege, der ja mit dabei war noch, Danny Kirwan, der war ja auch mit dabei an diesem Abend. Der hatte dann auch psychische Probleme gehabt.
Später, ja.
Letzten Endes lässt sich da eine gewisse Korrelation ableiten.
Ja, natürlich. Weil was ist denn Schizophrenie? Das ist ein Mensch, der sagt, mit dieser Welt, mit der normalen Welt, komme ich nicht richtig zurecht. Ich suche mir eine andere und versuche dort mehr zu sein als noch in dieser. Dann wird er natürlich weggesperrt, weil er nicht mehr in dieser funktioniert und stattdessen in einer Sonderwelt, nicht, die leider meistens auch nicht so viel glücklicher dann ausfällt, eben sich nur noch bewegt. Und okay. Wir stellten eben genau diese Sonderwelt, diese Gegenwelt, diese Anderswelt dar zu der normalen Welt, ganz explizit. Und wir lebten das auch mit diesem sogenannten 68er-Gefühl und mit dieser Kommune-Erfahrung, lebten wir eben dieses andere, dieses ganz andere. Das ist normalerweise auch Schizophrenie.
Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass Schizophrenie ist ja trotzdem auch ein klinischer Befund.
Ja, natürlich. Ja, natürlich sagen dann die normalen Leute, der ist schizophren. Nicht? Der funktioniert hier nicht mehr und ist da in einer anderen Welt, also auf Deutsch in einer zweiten Welt, nicht Schizo ist ja zwei Welten Krankheit und entsprechend ist die Schizophrenie dann der Krankheitsbegriff einer der von Leuten, die das nicht richtig hinkriegen natürlich, der ihnen dann von der Medizin aufgesetzt wird. Wenn wir das aber richtig hinkriegen und das haben wir für eine Zeit lang wirklich, dann sind wir nicht mehr schizophren, sondern wir sind Weltveränderer, Revolutionäre, trippige Leute, die eben in einer ganz anderen Welt leben und leben wollen und nicht mehr hier sein wollen. Das ist, wenn du so willst, die bewusstere Form von der unbewussteren Form, die dann der normalen als Krankheit erscheint.
Okay. Wie war dann Ihre weitere freundschaftliche Beziehung zu Peter Green? Wie lange hat die gehalten und wie hat die sich weiterentwickelt?
Wir haben dann nach dieser London-Geschichte haben wir eigentlich keine Kontakte mehr mit ihm gehabt. Sondern einfach nur später dann was gehört, was er da zum Teil gemacht hat, aber nur ganz am Rande, weil wir waren jetzt nicht nur mit Musikleuten zusammen, nicht? Wir haben uns mit anderen Leuten eigentlich mehr. Wir fanden Musikleute sowieso nicht so interessant damals, weil die für uns eben nur Musik machten und nicht den neuen Menschen wirklich konsequenter betrieben, was wir versucht hatten als Kommune, nicht? Und insofern haben wir zwar auch mit Amandül, der ersten Musikkommune Deutschlands, Kontakte gehabt und so weiter und haben auch mit ihnen Musik gemacht und so weiter, aber das war nur eine Nebengeschichte. Auch bei uns hatten wir eine Anlage natürlich in der Kommune 1, damals in Moabit noch in der Fabrik, aber das war für uns nicht vorrangig. Und deswegen haben wir uns dann mit den Einzelheiten der jeweiligen Musiker, auch mit anderen, meinetwegen später mit Grateful Dead, nicht so sehr beschäftigt, nicht?
Okay, jetzt ist Peter Green verstorben. Wie haben Sie darauf reagiert, als Sie das erfahren haben? Wie war Ihre Reaktion darauf?
Naja, ganz einfach. Es war absehbar, meiner Ansicht nach, dass er, wenn er da sich in so eine Sonderwelt zurückzieht und zu vielen Menschen eben keinen Kontakt mehr richtig aufnehmen konnte, er hat es ja immer ein bisschen versucht, aber das ist ja wohl nicht so richtig gelungen, dass ich das natürlich schade fand, weil ich hätte ihm wirklich gegönnt, dass er da konsequenter und weiter und auch überzeugender vielleicht für andere eben in dieser anderen Welt, Kommune-Welt zum Beispiel, da irgendwo etwas gefunden hätte, nicht? Und das scheint nicht so sehr der Fall gewesen zu sein. Und das habe ich bedauert. Und als er dann starb, habe ich eben gedacht, okay, schade, er ist da nicht weit genug gekommen, nicht so weit, wie er, glaube ich, wollte oder einen Augenblick lang auch erleben konnte, nicht mit uns.
Okay, gut. Herr Langhans, vielen Dank für das Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass Sie sich mit mir über dieses Thema unterhalten haben. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute.
Danke, Ihnen auch.
Dankeschön.
Powered by Ernie Ball, the colors of rock and roll.